Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Und zack, ist auch schon wieder Montag. Hier ist wieder euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. Leute, was waren das für wilde Tage in der letzten Woche? Letzter Spieltag Champions League, Handball, WM, Bundesliga, Premier League Topspiel, Blockbuster Trade in der NBA. Viel zu bieten, hatte das Sportwochenende. Und dann ist auch heute noch der Deadline Day. Fabi, Sören, grüße euch erstmal. Ich glaube, wir konnten uns die letzten Tage an Unterhaltung definitiv nicht beschweren.
Ja, das stimmt. Hallo zusammen. Dementsprechend haben wir heute sicherlich auch viel zu besprechen.
Das ja, stimmt. Dann auch von meiner Seite hallo aus dem super sonnigen Meerbusch tatsächlich, wenn es nicht Minusgrade hätte oder zumindest kalte Temperaturen, könnte man fast meinen, dass der Frühling vor der Tür steht.
Ja, das stimmt. Also bei mir stehen gerade auch schon die Laufschuhe parat. Nach unserer Folge werde ich auf jeden Fall gleich auch noch eine kleine Runde drehen bei dem schönen Wetter. So, Jungs, wie wollen wir fortfahren? Wollen wir mit der Champions League einen kleinen Rückblick wagen? War ja nicht so erfreulich, Fabi, was die Bayern betrifft.
Naja, ist wie jetzt auch am Wochenende gewesen, wenn sich Siege wie eine Niederlage anfühlen. Ist irgendwie ein komisches Gefühl. Am Ende ging es dann doch recht glimpflich aus für die Bayern mit der Auslosung. Pflichtaufgabe eben am Mittwoch erfüllt, aber Riesenglück gehabt am Freitag bei der Auslosung mit Celtic Glasgow. Wobei ich einschränken muss, ich habe mir tatsächlich gestern auch so ein bisschen Arsenal gegen City angeschaut. Wenn die in der Verfassung auch in den nächsten ein, zwei Wochen gewesen wären, dann wäre, glaube ich, auch vielleicht City innerhalb der Kragenweite gelegen.
Ja, die ja Real Madrid zugelost bekommen haben. Ne? Wird auf jeden Fall auch ein ziemlich geiles Spiel jetzt in der Quali werden. Sören, die Leverkusener, auch ohne große Mühe, letztes Spiel gegen Prag.
Ja, kann man schnell, glaube ich, drüber gehen. Ja. Pflichtsieg, ganz halt wichtige drei Punkte, klar.
Ja, und dann Sören, der VfB hatte sich noch so ein kleines Hintertürchen Resthoffnung offen gelassen, aber wurde da ziemlich schnell auf den Boden der Tatsachen geholt gegen PSG.
Ja, ein 3-1, relativ unspektakulär.
Vier?
Ja. Ich habe hier nur 3-1 stehen, aber okay. ja, nee, aber trotzdem, glaube ich, alles in einem zu wenig. Um dann wirklich auch zu hoffen, dass man dann auch direkt weiterkommt.
Mhm. Ja, und Fabi, der BVB schnappte den Bayern quasi ja, einen Platz weg und dadurch auch einen vermeintlich leichteren Gegner als jetzt Celtic, oder?
Finde ich gar nicht. Tatsächlich, okay. Sporting hat sich gerade auch wieder ein bisschen gefangen in der Liga. Ich habe am Wochenende mal nachgeguckt, sind ja immer noch Tabellenführer. Ich glaube tendenziell, wahrscheinlich würde ich jetzt neutral drauf gucken und es würde Sporting Lissabon gegen Celtic spielen, würde ich auf Sporting tippen. Also dementsprechend für mich zumindest der etwas stärkere Gegner.
Mhm, gut. Ja, und RB verabschiedet sich dann sogar auch noch mit einer Niederlage in Graz 1-0. Auch ein ganz schwacher Auftritt der Leipziger, der sich ja dann auch, können wir schon vorweg sagen, am Wochenende dann fortsetzte. Jo, und das Freitagabend-Stoppspiel war in der Weser. Der SV Werder Bremen hatte Mainz 05 zu Gast, Sören. Ja. Und am Ende kann man sagen, grün-weiß sieht rot.
Mehrfach, jawohl, das stimmt. Ja, es war, fand ich jetzt kein tolles Fußballspiel. Unterm Strich stehen natürlich wichtige drei Punkte für Werder Bremen, die natürlich dann auch ein bisschen nochmal den Druck auf Mainz erhöht haben, die ja noch einen Platz vor Bremen stehen. Aber alles im Allem, glaube ich, wirklich kein gutes Fußballspiel. Denkt man jetzt nicht, glaube ich, von beiden Teams, dass sie uns nächste Saison international vertreten, aber ja, wichtig für Bremen, der Heimsieg, hatten ja auch eine kleine Schwächephase gegen Mainzer, die gut drauf waren. Im Endeffekt, glaube ich, muss Mainz sich vorwerfen lassen, dass sie vielleicht nicht an die Form anknüpfen konnten, die sie in den letzten Wochen hatten.
Mhm. Gerade nach dem Tor der Bremer sind die Mainzer dann ja eigentlich auch erst in der zweiten Halbzeit wirklich aufgewacht und ins Spiel gekommen, hatten da einige gute Chancen. Die Bremer da wirklich ein und das andere Mal dann Glück gehabt, dass nicht der Ausgleich gefallen ist. Hinten raus wurde es dann ja nochmal ziemlich wild mit Platz verweisen, wo man, glaube ich, dann auch ein bisschen mit dem Kopf schütteln kann, Fabi, oder?
Ja, für mich vollkommen unverständlich, die beiden Platzverweise. Ehrlicherweise auch fast eine Frechheit tatsächlich. Beide Platzverweise, gut, bei dem zweiten Platzverweis von Friedl, ich weiß nicht, welche Worte gefallen sind, aber der erste, der war, ja, Eigentlich dürfte der Spieler auch nicht gesperrt werden, tatsächlich. In dem Fall sprechen wir ja von stark. Aber gut, so ist es nun mal. Was auch noch dazu kommt bei den Bremern, hätten auch ja noch früher in Führung gehen können mit dem verschossenen Elfmeter von Duxch. Und in Summe würde ich schon sagen, dass das ja, ein durchaus verdienter Sieg war für die Bremer am Ende. Die Mainzer auswärts tatsächlich sich wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgerechnet in dem Sinne. Und dafür gesorgt mit dem Dreier oder die Bremer dafür gesorgt, dass die Tabelle noch enger zusammenrutscht. Und so ein bisschen der Nutznießer der Ergebnisse vom Wochenende war der BVB tatsächlich.
Ja, das stimmt. Da können wir jetzt gerne dann danach zu kommen. Vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Die Mainzer verlängern den Vertrag noch mit Bo Henriksen-Sören. Glaube ich auch ein Fingerzeig für seine gute Arbeit und für weiter Kontinuität in den nächsten Jahren.
Ja, ich glaube, das hat er ja auch selbst gesagt, dass er sich auch sehr wohl in Mainz fühlt. Er hat den Turnaround geschafft, letzte Saison schon, er passt da scheinbar super hin. Und von daher, glaube ich, folgerichtig.
Ja. Richtig. Ja, Fabio, du hast die Dortmunder schon angesprochen. Beim Abschiedsspiel von Mike Thulberg gewann der BVB nach einer ziemlich, ja, eigentlich souveränen ersten Halbzeit hinten raus dann mit 2:1 gegen Heidenheim. Macht es nach dem Anschluss der Heidenheimer dann, ja, mal wieder unnötig spannend und hatte am Ende auch noch ein bisschen Glück wieder.
Ja, so kann man es auch sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen auch der Qualität geschuldet war, der Heidenheimer, die es ja wirklich versucht haben, aber einfach nicht konnten. Zumindest war das mein Eindruck. Für die Dortmunder ein ganz wichtiger Auswärtssieg. Ich glaube, der zweite überhaupt erst, glaube ich, in der gesamten Saison, wenn mich nicht alles täuscht. Und bei den Heidenheimern wird immer mehr auffällig. Zumindest, wenn ich die Mannschaft beobachte oder ein bisschen spielen sehe, dass sie durchaus auf dem richtigen Tabellenblatt stehen und so langsam ein bisschen eingeordnet oder eingenordet werden in der Tabellenregion, wo sie hinkommen. Und ich glaube, es wird ein sehr, sehr schwieriges Jahr für die Heidenheimer, speziell spielerisch. Und von der Qualität her ist es für mich ein Kader, der maximale Schwierigkeiten haben wird, sich in der Bundesliga zu halten.
War ja eigentlich die erste Leistungssteigerung der Heidenheimer Söhne in der zweiten Halbzeit. Frank Schmidt hat es dann auch hinterher gesagt. Letztendlich sind wir wieder in der Normalität angekommen und jetzt das Saisonziel ist eigentlich jetzt zumindest nicht weiter nach hinten abzurutschen und wenn nach vorne nichts mehr geht, zumindest den 16. Platz zu halten, um da quasi dann die Option am Ende der Saison zu haben, sich dann noch über die Relegation wieder zu retten, ne?
Ja, ich glaube, das ist das Ziel für alle drei Teams, die da ja eng beisammen sind. Wenn du mich fragen würdest, macht Heidenheim für mich aber im Moment noch den besseren Eindruck als Kiel oder Bochum. Also von daher glaube ich schon, dass die Platz 16 auf jeden Fall erreichen werden. Und dann geht es im Prinzip darum, gegen den Dritten der zweiten Liga. Ich sehe ich Heidenheim jetzt auch nicht chancenlos. Also ich glaube schon, dass sie natürlich im Moment nicht aus dem Keller rauskommen werden, aber dann doch am Ende der Saison weiterhin erstklassig bleiben.
Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mit einer ja doch etwas kleineren Überraschung vom Wochenende weiter. Die Serie von Borussia Mönchengladbach geht auch ja, ein neuntes Mal in Folge gut nach Führung. Auch das neunte Spiel in Folge gewonnen und das sehr, sehr überraschend, aber auch nicht unverdient beim etwas schwächelnden VfB Stuttgart.
Richtig, nicht unverdient. Ich fand, das war eine richtig gute Leistung von Mönchengladbach. Vor allen Dingen nach dem 1:1 hätte man ja schon die Befürchtung haben können, okay, jetzt dreht Stuttgart vielleicht das Spiel. Aber da war Gladbach ja sehr stabil, hat weiter Fußball gespielt. Und von daher muss man wirklich sagen, dass Gerard Seoane mit seiner Mannschaft es geschafft haben, glaube ich, auch in den letzten Wochen, einfach wirklich eine sehr, sehr stabile Leistung abzurufen, vor allem eine konstante Leistung. Und Punkte zu sammeln, die sie jetzt ja, berechtigte Hoffnung machen, auf jeden Fall nächste Saison international zu spielen. Wer hätte das gedacht? Aber so, wenn sie jetzt so weitermachen, wie jetzt auch gegen Stuttgart, haben sie große Chancen dazu.
Untermauern jetzt mit dem Sieg, Fabi, auf jeden Fall die Ambitionen oder die Hoffnung aufs internationale Geschäft. Die nächsten vier Spiele dann setzen sich fort mit einem Heimspiel gegen Frankfurt und dann kommen wirklich drei Gegner, die Gladbacher, wenn sie wirklich oben dran bleiben wollen, gewinnen müssen mit Union, Augsburg und Heidenheim. Haben es auch in dem Wochenende auch ziemlich gut gemacht, haben den Stuttgartern viel den Ball gelassen, eigentlich erst in Räumen angegriffen, wo es dann wirklich gefährlich wurde. Und vom VfB muss man schon in den letzten Wochen wieder so ein bisschen enttäuscht sein, oder?
Ja, ich glaube, zum Teil vielleicht der ein oder andere auch ein bisschen überspielt, beziehungsweise auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Ich fand auch das Ergebnis nicht unverdient. Ganz im Gegenteil, weil die Gladbacher das wirklich ziemlich smart angegangen sind, auch wirklich torgefährlich waren, beziehungsweise immer eine gewisse Gefahr ausgestrahlt haben. Ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn beim Heimteam der beste Mann der Torhüter war, zumindest für mich. Ja, und die Stuttgarter gefallen mir allgemein, weil es ist halt vielleicht die Benchmark, die sie sich letztes Jahr selbst auferlegt haben, aber es ist wenig Konstanz, zumindest bei den Ergebnissen bei den Stuttgartern vorhanden. Vielleicht waren sie auch mit dem Kopf schon beim Pokal unter der Woche, kann natürlich auch sein. Allerdings darf das keine Entschuldigung sein, ein Heimspiel gegen Gladbach. Mit den Ansprüchen, die du mittlerweile hast, solltest du eigentlich auch ja, gewinnen.
Ja, wirklich gefährliche Offensivaktionen waren ja eigentlich im gesamten Spiel relativ ja, wenig vorhanden. Und ich glaube, man muss auch sagen, also ich bin selber kein Freund davon, waren jetzt bei Sebastian Hoeneß zum Champions League-Spiel auch wieder 7 Wechsel. Ich glaube, Fabi, früher war es mal Hitzfeld, der gesagt hatte, mit Rotation kannst du eigentlich erst anfangen, wenn du ein wirklich starkes Grundkonstrukt hast. Dann machst du mal deine 2, 3 Wechsel. Aber den Grundkader lässt du eigentlich immer beisammen. Und jetzt auch wieder mit 7 Wechseln. Ist das auch ein Grund dafür?
Ja, ich meine, ich glaube, dass es vielleicht einfach auch der breite Kader ist. Und an sich würde ich jetzt sagen, wenn ich mir die Spieler anschaue, die auch am Samstag von Anfang an gespielt haben, dass es nicht unbedingt zwingend ein Qualitätsverlust ist. Vielleicht hängt natürlich auch noch das Ergebnis von unter der Woche irgendwo in dem einen oder anderen Kopf, weil da hattest du gar nichts zu holen und bist förmlich an die Wand gespielt worden, phasenweise. Das ist ganz schwierig, wo die Stuttgart am Ende des Jahres auch oder am Ende der Saison auch rauskommen werden. Aber eins ist gewiss, abschreiben würde ich sie noch nicht. Das Gute ist auch beim VfB, dass es im Moment sehr, sehr ruhig ist, nach wie vor. Ich glaube, die können in Ruhe arbeiten. Die Aufregung hält sich absolut in Grenzen. Und vielleicht war es einfach nur ein Ausrutscher gegen an dem Tag eine wirklich gute Borussia aus Gladbach.
Ja, Sebastian Hoeneß sagt ja schon, dass alle ja, Blicke jetzt Richtung Pokalspiel gegen Augsburg dann gerichtet sind und dass man da dann sofort wieder Schwung aufnehmen will und dann ja, wieder eine Serie starten möchte. Ne? Ich meine, Halbfinale für den VfB, dann wäre natürlich auch schon mal ein ganz schönes Ziel, was sie da erreichen können. So, Fabi, dann lass uns mal mit den Bayern weitermachen. Die ein Spiel am Wochenende nach einem ja, ziemlich deutlichen Führung am Ende mal wieder unnötig spannend gemacht haben.
Ja, tatsächlich, ich sag's, ich habe es ja vorher schon mal angedeutet, jeder Sieg oder die beiden Siege in der letzten Woche fühlen sich wie Niederlagen an, sowohl gegen Bratislava als auch jetzt gegen Kiel. Du führst 4-0, hast alles im Griff und auf einmal fängst du an zu schwimmen. Unerklärlich. Ich finde tatsächlich, dass es vielleicht auch an der Zeit wäre, in der Abwehr, an der Viererkette, an der man wirklich sehr, sehr lang oder eigentlich die ganze Saison festgehalten hat, vielleicht ja, einen Wechsel vorzunehmen in der Innenverteidigung. Kim gefällt mir im Moment überhaupt nicht. Viele, viele individuelle Fehler. Guerrero auf links hinten ist. Für mich kristallisiert sich mehr und mehr heraus, dass er einfach nicht das Niveau hatte für den FC Bayern. Ja, es ist ganz schwierig, tatsächlich. Würde ich behaupten, nach vorne hin brauchst du dir keine Gedanken machen. Den großen Vorwurf, den sie sich nach wie vor machen müssen, das war in Rotterdam so, das war eigentlich die ganzen Wochen so, dass die Effizienz einfach auch irgendwo ein Stück weit fehlt. Ja, ich weiß, jetzt 4 Tore am Samstag, 3 unter der Woche gegen Bratislava. Wenn man aber die Chancen sieht, letztendlich die hundertprozentigen, die nach wie vor vergeben werden, machst du es dir halt in Summe irgendwann selbst schwer.
Ja, so, und eigentlich ist das ja wie so ein roter Faden, der sich schon eigentlich durch die komplette Saison zieht. Ich glaube, im November war mal eine Phase, wo 5, 6 Spiele zu null gespielt worden sind, aber vom Prinzip her Ballverlust, schnelles Umschaltspiel des Gegners und dann, egal ob ein hoher oder flacher Pass zwischen die beiden Innenverteidiger und eigentlich dann bricht sofort Chaos meistens aus, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist ein Problem, was ja auch schon in den letzten Spielzeiten einfach sich komplett durchgezogen hat. Ich fand, das war ja unter Tuchel so, das war ja teilweise unter Flick so. Das ist, wenn man meckern will über den FC Bayern, ist es die defensive Leistung. Und das stimmt ja auch. Und da würde ich sogar mit Fabi mitgehen. Gerade die Innenverteidigung wirkt jetzt nicht so, für das Top-Niveau geeignet, weil die Spiele, worauf es jetzt ankommt, die kommen noch. Das fängt mit den Playoffs in der Champions League an, wo du dir solche Fehler oder solche, ja, 5, 6 Minuten Totalausfall überhaupt nicht leisten kannst. Und da ist sicherlich die Baustelle, über die man am meisten reden muss.
Wie Real vor 2, 3 Jahren unter anderem, ne? War ja so ein
Ja.
Spiel auch, ne? Wie machen wir weiter? Transfers, Fabi. Der Davis-Poker spitzt sich immer mehr zu. Jetzt ist hört man davon, 100-Millionen-Paket bis 2030. Ich kenne so ein bisschen deine Meinung, also ja, lass uns mal an deiner Meinung teilhaben.
Also ich bin der Meinung, dass Davis für mich natürlich einer der Linksverteidiger ist in Europa, die irgendwo unter die Top 5 gehören. Technisch finde ich ihn allerdings limitiert, vor allem im Spiel nach vorne. Er macht ziemlich viel Wett mit seiner Schnelligkeit. Ich kann dieses 100-Millionen-Paket durchaus aber nachvollziehen, weil der Markt einfach sehr, sehr klein ist für Linksverteidiger auf diesem Niveau, die zum einen A sehr viel Ablöse kosten und zum anderen natürlich auch irgendwo den einen oder anderen Euro verdienen. Deswegen kann ich wirklich verstehen, dass man den Vertrag verlängern will. Allerdings muss man natürlich auch dann die ganzen anderen ausstehenden Vertragsverlängerungen, muss man sich langsam schon die Frage stellen, in welche Richtung das geht. Hättest du mich vor 2 Wochen noch gefragt, wäre ich mir ziemlich sicher gewesen, dass Musiala, Kimmich und Davis verlängern. Je mehr Zeit vergeht, desto weniger würde ich auch darauf wetten, dass beispielsweise ein Kimmich bleibt oder auch ein Musiala bleibt, weil dafür zieht sich es einfach mittlerweile schon zu lange. Und mich würde es nicht wundern, wenn es jetzt die nächsten 2, 3 Wochen die ein oder andere Überraschung, und zwar im negativen Sinne für die Bayern-Fans, gibt, in dem oder in der beispielsweise ein Kimmich, Musiala oder eben auch ein Davis dann doch den Vertrag nicht verlängert.
Ja, so, Max Eberl ist ja schon so ein bisschen in die Kritik geraten, ne, was die Vertragsverhandlungen angeht. Da war die Rede davon, früher wurden dann auch mal, ich sag mal, eine Deadline gesetzt, bis dann wollen wir dann auch von dir einen Go haben oder halt nicht. Ne? Wurde immer wieder auf die lange Bank hinausgeschoben. Muss jetzt mal ja was Zählbares bei rumkommen.
Ja, ich glaube, früher hat man das wirklich Entscheidungen aus einer Position der Stärke getroffen. Und das macht im Moment einfach nicht den Eindruck. Man macht sich da schon sehr, sehr abhängig ja, von dem Management, von den Spielern, dass die halt, dass man so viel Zeit gibt wie nötig. Aber ich glaube schon, dass es dem FC Bayern auch gut zu Gesicht stehen würde, wenn sie wirklich auch Stärke demonstrieren. Und wenn die Spieler nicht wissen, was sie an Bayern haben und ja, es weiter hinauszögern, noch höher pokern. Da muss eine Entscheidung gefallen werden. Und Max Eberl, finde ich, agiert auch relativ unglücklich, auch teilweise in den Interviews schon sehr, sehr dünnhäutig, wenn die Fragen kommen. Also das könnte man eigentlich auch ja wesentlich abgezockter moderieren. Aber es scheint dann wirklich so zu sein, dass sie ja auch in den nächsten Tagen oder Wochen nicht positiv irgendetwas vermelden können.
Also ich für meinen Teil, also bei Kimmich sehe ich auch was, wenn man so die Interviews und so, gerade nach den Spielen und so, Fabi, stimme es mir da mit Sicherheit zu, so sich anhört, deutet da wenig darauf hin, dass er da verlängert, oder? Was sagst du, so dein Bauchgefühl?
Also wie gesagt, bei Kimmich glaube ich schon, dass es tatsächlich in die Richtung geht, dass er gerne irgendwo den Markt abklopfen möchte mit Möglichkeiten, die ihm dann eben zur Verfügung stehen. Was ich mich natürlich auch immer wieder frage, ist, was auf Seiten der Spieler wirklich ausschlaggebend für den Verbleib wäre. Weil ich glaube schon, dass du nach wie vor eine Mannschaft hast, die jetzt im Moment gerade in der Entwicklungsphase ist. Es ist ein neuer Trainer da, der grundsätzlich ja von vielen Seiten gelobt wird. Wie viele Vereine in Europa hast du im Moment, die dir sowas bieten können? Ich glaube, die Gehälter, die angeboten werden, sind auch absolut wettbewerbsfähig. Deswegen würde mich ja am meisten schon dann interessieren, welche Gedankengänge der ein oder andere Spieler tatsächlich hat. Und was mich dann immer wieder aufs Neue überrascht, und da muss ich auch ganz ehrlich sein, anscheinend ist dieser Lockruf Premier League für viele Mannschaften und da auch den FC Bayern drunter, da kannst du nicht gegen ankommen. Sieht man jetzt auch wieder, wenn sich Mathys Tel beispielsweise bereit erklärt, zu Manchester United zu gehen. wo ich als normaler Fußballfan sage, ich glaube, das wäre einer der letzten Vereine, die jetzt für mich in Frage kommen würden. Aber der Lockruf Premier League, der ist so groß und so attraktiv, dass es manchmal eben schon ausreicht, um den einen oder anderen ins Schwanken zu bringen.
Dann gerade Manchester hat, glaube ich, in den letzten Jahren haben sich ja mindestens 50 Spieler plus X sowas von gesund gestoßen, aber spielerisch da, glaube ich, auch überhaupt keinen Gefallen mitgetan. Ne? Da stimme ich dir schon zu. Aber gerade wenn man jetzt hier mal mit Hinblick auf Manchester City schaut, wie es da mehr oder weniger immer drunter und drüber geht, hat man ja jetzt im Winter auch schon mit der einen oder anderen Verpflichtung was versucht. Also wenn da die Saison richtig katastrophal, ja, vor die Wand gefahren wird, kann ich mir schon vorstellen, dass der Scheich da nächstes Jahr mal richtig die Schatulle für Pep nochmal aufmacht und dann müssen auch die Bayern zittern, gerade wenn es dann um so einen Musiala geht. So.
Ja, klar. Wobei ich glaube, bei Musiala geht es, ich glaube, es ist eine Grundsatzentscheidung. Ich glaube, es geht nicht darum, wie viel Geld verdienst du jetzt pro Jahr, sondern es geht darum, wo sieht er sich in den nächsten, ja, 5, 6, 7 Jahren. Gerade das Alter, glaube ich, spielt auch eine Rolle. Bei Bayern sicherlich kann er auf einem hohen Niveau spielen, aber ich glaube schon, dass natürlich auch der Einfluss vielleicht aus England auch eine Rolle spielt. Und dass er eine prägende Rolle in der Premier League spielen kann, ist auch klar. Also wird es da eher eine Grundsatzfrage sein und keine Geldfrage.
Ich glaube halt tatsächlich, wenn es um Musiala geht, da geht es dann wirklich auch um das ganz Große, das einmal, bei welchem Verein habe ich die höchsten Chancen, die Champions League zu gewinnen? Wo kann ich Weltfußballer werden? Das ist ja eins seiner Ziele und ja, da ist der FC Bayern nicht die Nummer eins, aber dann würde für mich beispielsweise nur ein Verein in Frage kommen, das wäre Real Madrid. Die haben meines Erachtens aber auf dieser Position eigentlich keinen Bedarf, zumal sie ja wahrscheinlich sehr stark daran interessiert sind, Wirtz zu verpflichten. Und an sich würde ich schon behaupten, dass zumindest die nächsten 4, 5 Jahre der FC Bayern ihm mit Sicherheit nicht wehtun würden, in keinster Weise. Und erst dann, und selbst dann ist er erst 25, glaube ich, oder 26 und steht im besten Fußballeralter. Aber wir werden sehen, wie die Entscheidung ausgeht.
Genau, mal schauen, was wir heute noch dann zu vermelden haben, vielleicht noch während der Folge. Aber dann lass uns mal weitermachen. Ich nehme mir mal das Pauli-Spiel vor gegen den FC Augsburg. Ja, Punkteteilung am Millerntor. Die Augsburger feiern einen, ja, dank brutaler Effektivität mit nur einem ihrer zwei Torschüsse einen ganz, ganz späten, glücklichen Punktgewinn am Millerntor. Für Pauli fühlt sich eigentlich das Unentschieden eigentlich wie eine Niederlage an. Lessin hat hinterher nach dem Spiel gesagt, letztendlich aufgrund der Konkurrenz, wie die gespielt hat, war es ein gewonnener Punkt. Aber wer das Spiel gesehen hat und ja, da war Pauli eigentlich die klar bessere Mannschaft und hätte die 3 Punkte auch mit Sicherheit gerne am Millerntor behalten. Aber so Punkteteilung, beide Mannschaften bleiben auch in 25 weiter ungeschlagen. Ja, letztendlich Vorsprung ausgebaut, beide Mannschaften auf den Relegationsplatz. Bei den Augsburgern sind es jetzt 12 Punkte und wie gesagt, bei Pauli schon 7 Punkte auf Rang 16. Beide im sehr sicheren Fahrwasser, so anders wie andere Teams derzeit.
Das stimmt, wobei es gibt ja im Prinzip nur 3 oder 4 Teams, die, ja, die unten richtig drin stecken. Also ich sehe das ähnlich. Also St. Pauli, klar, wenn man das ganze Spiel nimmt, sicherlich Punkte, die 2 Punkte, die du verloren hast. Aber mit 7 Punkten, ganz ehrlich, was soll in den nächsten Wochen passieren? Ich sehe nicht, dass Kiel eine Aufholjagd startet oder Bochum oder Heidenheim. Also von daher glaube ich, dass Augsburg sowieso durch ist. Ich glaube, das haben wir letzte Woche schon gesagt oder ich habe es gesagt. Und St. Pauli ist auf dem besten Weg dahin, das schon frühzeitig klarzumachen.
Eine kleine Statistik am Rande, Fabi. Seit 2013, 2014 gab es erst ein einziges Spiel, wo nur 7 Torschüsse abgegeben worden sind. Sprich, glaube ich, auch für die Qualität jetzt am Wochenende bei dem Spiel. Das war bei Leverkusen gegen Hoffenheim damals. Aber jetzt 7 Torschüsse spricht jetzt auch nicht unbedingt, ja. Oder für gute Defensivreihen, kann natürlich auch sein, ne?
Ja.
So viel dazu. Ja, so, dann kommen, dann lass uns mal ins Ruhrstadion schauen, wo der VfL Bochum ja auch mal wieder mit leeren Händen dasteht.
Ja, leere Hände, ein guter Auftritt eigentlich zu Hause. Und wenn man das Spiel so zusammenfasst, dann verliert der VfL durch ein Standardgegentor, weil sonst hattest du Freiburg größtenteils eigentlich schon ja im Griff, beziehungsweise war es ein Spiel, wo du auch durchaus hättest punkten können müssen. Aber es hat sich das Problem einfach mal wieder erneut gezeigt, dass gerade in der Offensive der Schuh drückt, dass man sich kaum klare Torchancen erspielen konnte. Und wenn du dann eben ein Standard-Gegentor kassierst und offensiv ja, dir wenig einfällt, ja, dann stehst du mit leeren Händen da. Es war ein war ein guter Auftritt. Das muss man wirklich sagen. Vielleicht das einzig Positive, was man dazu sagen kann. Aber jetzt geht es natürlich nächste Woche Sonntag nach Kiel, wo du Tore schießen musst und im besten Fall natürlich auch dir 3 Punkte holen musst.
Ähnliches 6-Punkt-Spiel wie vor 4 Wochen dann zu Hause gegen Pauli war es, glaube ich, ne?
Ja, im Prinzip, also wenn man es kurz machen will, ist jetzt jedes Spiel ein 6-Punkte-Spiel, weil langsam, klar, kannst du immer noch sagen, okay, Kiel hat nicht gepunktet, Heidenheim hat nicht gepunktet, aber es wird Zeit. Und mit dem Auftritt, das ist, wie gesagt, das, was man rausziehen muss aus dem Spiel, kannst du guten Mutes eigentlich nach Kiel fahren, weil du dir schon auch Selbstvertrauen angespielt hast, ohne halt die Tore zu schießen. Das ist das, was zählt. Aber da gab es ja jetzt auf der Zugangsseite eine positive Vermeldung mit Masuras, der jetzt ausgeliehen wurde aus Piräus, soll ja ein Stürmer sein, der auch Tore schießen kann. Von daher ist das vielleicht ein gutes Zeichen für Sonntag.
Weil der VfL ja schon in den letzten beiden Transferperioden mit dran interessiert, ne? Und vielleicht tanzen die Bochumer ja dann demnächst wieder ihren Tsitaki wie einst zu Theofanis Gekas Zeiten. Wäre natürlich zu hoffen. Ein gutes Comeback, glaube ich, auch in der Bundesliga, auch Tom Kraus gezeigt. Auch eine Verstärkung fürs Mittelfeld, glaube ich, ne?
Ja, absolut. Ich glaube, das war ja auch eine Baustelle, dass man qualitativ dann während des Spiels sich nachlegen kann. Das kann man jetzt mit Kraus, gerade auch mit Blick auf Sissoko, der jetzt die 5. Gelbe gekriegt hat, glaube ich, wird er dann schon ja die Option sein, die dann auch gegen Kiel direkt beginnen wird.
Und Fabi, dich wollen wir natürlich bei dem Spiel auch noch teilhaben lassen. Was zum SC Freiburg eventuell?
Dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen, außer dass die Freiburger 3 Punkte klauen aus Bochum, die vielleicht auch für, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen Hoffnung sorgen im Breisgau. Mit 30 Punkten stehst du eigentlich perfekt in der Tabelle da. Nach unten passiert dir nichts oder wenig. Und nach vorne hast du alle Möglichkeiten und wie gesagt, in Ruhe weiterarbeiten, ab und zu mal die Punkte klauen, wie jetzt am Wochenende. Aber wirklich sexy ist der SC Freiburg dieses Jahr noch nicht.
Positiv am SC kann man, glaube ich, noch vermelden, den Transfer von Jan-Niklas Beste. Einen ziemlich coolen Transfer. Auch mit Hinblick auf die linke Seite. Ne? Jetzt, ich meine, Grifo und Günther ab 31, Niklas Beste jetzt 26. Auf jeden Fall mit Sicherheit auch ein Transfer für die nächsten Jahre getätigt. Vincenzo Grifo
Ja.
meint ja schon, er holt jetzt die Boxhandschuhe raus, ging darum, wer jetzt demnächst die Standards tritt und so. Ne? Aber da haben sie auf jeden Fall eine Waffe verpflichtet, die Freiburger.
Ja, ich glaube, es geht auch darum, den Konkurrenzkampf vielleicht ein bisschen anzufachen. Du hast die beiden Spieler genannt, gerade Günther, glaube ich, schon ja auch auf der linken Seite, ja, seit gefühlt 10 Jahren gesetzt. Ich glaube, es tut dem Kader der Freiburger auch ganz gut, wenn sie wirklich auch ein bisschen Konkurrenzkampf auf der Seite, gerade auf der Seite haben.
So, Fabi, Samstagabend Topspiel, was nicht wirklich ein Topspiel war, wenn man
Nee,
auch aufs Ergebnis schaut.
die Leipziger machen einem irgendwie, also wenn man es für Leipzig hält, so muss man es ausdrücken, wirklich Sorgen, weil die Auftritte, die teilweise wirklich schrecklich sind, unter der Woche, haben wir ja schon mal vorhin thematisiert, jetzt auch am Wochenende, das war ein Auftritt. Du erkennst die Leipziger teilweise gar nicht wieder, also in der Spielart, in der Körpersprache. Du spielst bei einem Club, der vor ein, 2 Wochen noch mehr oder weniger in der Abstiegszone war. Es ist unerklärlich. Und ich glaube schon, dass sich irgendwann auch Marco Rose Gedanken machen muss für so einen schwachen Auftritt. Es gibt wenige Argumente dafür. Er schiebt alles immer auf die Spieler, die Verantwortung, die dann letztendlich auch umgesetzt werden muss. Aber wenn man sich da die Truppe anguckt, die vor ein paar Wochen noch für Furore gesorgt hat, muss man jetzt klar sagen, mit dem Ergebnis spätestens haben sie sich auch aus allem, was Meisterschaft angeht, verabschiedet. Das mag jetzt ein bisschen vermessen klingen. Trotzdem hatten wir vor ein paar Wochen noch die Leipziger ganz oben auf der Rechnung, mit, glaube ich, 6, 7 Punkten Rückstand auf die Spitze, keine internationale Belastung mehr. Ja, und jetzt kannst du gucken, dass du um Platz 4 kämpfst.
Ja, eine positive Serie haben sie auf jeden Fall nicht gestartet. Jetzt aus den letzten 4 Spielen muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nur 3 von möglichen 12 Punkten geholt. Ist natürlich auf jeden Fall nicht der Anspruch, den die Leipziger da haben. Denn man macht so den Eindruck, ein Openda hängt ja auch komplett durch. Ist jetzt zur Halbzeit das erste Mal ausgewechselt worden. Als ob da jeder Spieler mehr oder weniger mit sich selbst beschäftigt ist. Ob da der Kopf blockiert ist oder so, ich weiß es nicht. Also ist echt ziemlich, ziemlich merkwürdig. Ich weiß nicht, sondern ob du dann noch irgendwie
Ja, ich glaube, das Gefühl oder generell das Gefühl macht sich jetzt auch so ein bisschen breit, dass es für Leipzig ja in dieser Saison ja quasi um nichts mehr geht. Klar, um die direkte Champions League Qualifikation, aber ich glaube schon, dass sie sich dafür zusammenreißen werden. Ja, du bist international nicht mehr vertreten. Das ist natürlich auch ganz schwierig, gerade mit den Spielern, die du im Kader hast. Also die wollen sich schon international beweisen. Und ich würde sogar auch sagen, dass jetzt jedes Spiel auch eventuell ein Endspiel sein wird für Marco Rose. Ja, wie die Mannschaft es hinbekommt, zumindest sich für die Champions League zu qualifizieren, weil in dem Kader steckt eigentlich die Qualität, quasi jedes Spiel zu gewinnen. Und wenn du so harmlos agierst wie jetzt bei Union, da muss man sich schon die Frage stellen, ob die Spieler dann auch noch richtig angepackt werden.
Ja, Fabi, die nächsten Gegner für RB Pauli, Augsburg und Heidenheim, da würde es wahrscheinlich nicht nur ums Gewinnen geht, da werden die Obersten wahrscheinlich auch schauen, wie die Art und Weise sein wird, ne, bei den Spielen.
Ja klar, jetzt kannst du ja nur noch an den Bundesligaspielen gemessen werden und jetzt hast du drei Gegner, wo du eigentlich 9 Punkte holen musst als RB Leipzig. Auf der anderen Seite würde ich auch fast behaupten, dass es den einen oder anderen Verein gibt, der hinter ihnen in der Tabelle steht, der nach wie vor darauf hofft, dass eben genau der Lauf, der Negativlauf, den sie jetzt im Moment haben, auch eben so weitergeht, ne?
Ja, das stimmt schon. Gut, dann lass uns das Thema Leipzig erstmal abhaken, außer vielleicht heute noch wurde der Transfer fix gemacht. Ziemlich geiler Transfer eigentlich für Werder Bremen. Die leihen André Silva bis Saisonende aus. Also für die Bremer im Sturm Zentrum eine ja, doppelte und dreifache Verstärkung auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ich glaube, dass man so einen richtigen Neuner, das habe ich, glaube ich, letzte Woche ja auch schon gesagt, dass das noch fehlt in dem Kader. Du hast schon viele schnelle Spieler, die auch mitspielen können und André Silva. Ja, ich glaube, die Qualitäten von ihm, die sind unbestritten. Leipzig nicht zum Zug gekommen und wenn er das Vertrauen spürt, ich glaube schon, dass er da auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor sein wird dann in den nächsten Spielen und dass das Ziel dann eben auch Europa League, minimalziel Conference League mit ihm auch ebenfalls erreicht werden kann.
So, Sonntagnachmittag, Fabi. Von dem Punkt Gewinn oder dem glücklichen Punkt Gewinn der Leipziger haben auch die Frankfurter profitiert. Die haben nämlich auch nur unentschieden gespielt. Zu Hause gegen Wolfsburg. Letztendlich bleibt der Abstand zwischen Platz 4 und 5, nee, 3 und 4, dann bei 5 Punkten. Also alles noch in Ordnung. Aber die Art und Weise, gerade in der ersten Halbzeit der Frankfurter, war jetzt nicht so dolle.
Das möchte in Frankfurt keiner hören, aber ich glaube, es ist schon ein kleiner Bruch jetzt langsam sichtbar, dass dein Schlüsselspieler, der vor allem für Euphorie gesorgt hat und natürlich auch dir, wie viele Tore hat er gemacht? 15, 16, 17, dass der auf einmal fehlt, der Fixpunkt im Angriff und man merkt, dass die Frankfurter dann wahrscheinlich auch nur noch eine gute anstatt sehr gute Bundesligamannschaft sind, den Abstand nach oben hin auch jetzt größer und größer werden lassen und profitieren davon, dass sie eine Zeit lang wirklich konstant gepunktet haben. Was dann auch noch dazu kommt, ist natürlich so der spielerische Ansatz oder Eindruck, den sie machen, der wirklich überschaubar ist jetzt das zweite Mal hintereinander, auch unter der Woche gegen Rom im Übrigen auch keine gute Leistung. Ja, ich bin gespannt, wie es mit den Frankfurtern weitergeht. Oder ob es dann das klassische Bundesliga-Gesicht in der Rückrunde ist, was man von den Frankfurtern eben die letzten Jahre auch schon kennt.
Ja, und die Wolfsburger Söhne stehen mal wieder, ja, zwischen Gut und Böse. Nach oben hin geht nicht viel, weil sie nicht ihre Führung über die Runden bringen. Mittlerweile schon 15 Punkte, die sie nach Führung verspielt haben. Ähnliches Syndrom wie die Gladbacher letztes Jahr. Und ja, nach unten hin genug Puffer. Es fehlt so das letzte etwas bei den Wölfen.
Ja, das stimmt. Vielleicht fehlt ja auch die Erfahrung, dann eben auch solche Spiele einfach mal über die Zeit zu bringen. Aber ich finde nach wie vor, sie sind auf dem Weg, auch in der nächsten Saison dann endlich mal wieder international zu spielen. Also wenn man das vergleicht zu den Teams, die da vorne stehen, also ich glaube vor Wolfsburg stehen, also ich glaube schon, dass sie ja, die Freiburger und die Mainzer auch, die werden sicherlich noch eine Schwächephase haben und dann kann Wolfsburg an den Teams vorbeiziehen. Also Ralf Hasenhüttl macht trotzdem einen guten Job da. Klar, die Punkte, die sie liegen lassen, sind viele. Das tut natürlich gerade am Ende der Saison sicherlich auch weh, wenn man auf die Tabelle guckt. Aber sie haben nach wie vor die Möglichkeit, international dabei zu sein. Und ich glaube schon, dass sie das auch schaffen werden.
Gegen alle Top-Teams eigentlich dieses Jahr auch immer ziemlich starke Auftritte abgeliefert, ne? Jetzt folgen noch Leverkusen und Stuttgart in den nächsten beiden Wochen. Schauen, was da Zählbares bei rumkommt. Wo wir gerade bei Leverkusen sind, Fabi. Die Werkself ist die einzige Mannschaft, die den Bayern auf den Fersen bleibt, hält den Abstand weiter bei 6 Punkten. Auch mit einem ziemlich souveränen Auftritt gegen die TSG Hoffenheim. Am Ende waren die Hoffenheimer dem Tempo der Leverkusen auch nicht ansatzweise gewachsen.
Ja, das war wirklich zum Anschauen grausam, dass selbst in Überzahl von den Hoffenheimern, also wie gesagt, ich habe die zweite Halbzeit dann intensiver verfolgt, auf jeden Fall schlecht. Richtig schlecht, tatsächlich von den Hoffenheimern. Also es bestand eigentlich keinerlei Gefahr für die Leverkusener, die wirklich sehr gut verteidigt haben, das souverän in Unterzahl übers Ziel gebracht haben, bleiben dran. Und ich glaube, für die Leverkusener jetzt ein sehr einfaches, geschenktes Pokalviertelfinale gegen den Zweitligisten, da darf auch nichts anbrennen. Und dann glaube ich, gehen so langsam die Blicke, glaube ich, Richtung Topspiel, wo man ausgeruht reingehen kann, wenn man unter der Woche keine englische Woche hat, nächste Woche. Und ja, da wird, glaube ich, alles auf den Tisch kommen. Hm. Entweder du rückst ran an die Bayern oder die Bayern haben eine Sternstunde, wie auch immer. Entweder geht es dann ganz eng zur Sache oder es sind 9 Punkte und ich glaube, Bayernlauf wird dann nicht mehr aufzuhalten sein.
Ja, und Sören, auch jetzt nach dem ganzen Transfer-Hickhack unter der Woche bei Boniface, Xavi Alonso, ein paar Einzelgespräche mit ihm geführt und zack, macht auch der 1-0. Also ich glaube, da sind die Leverkusen auch weiterhin gut aufgestellt mit beiden, mit Schick und Frimpong. Ne? Haben ja beide getroffen auch.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht sogar jetzt sogar ein richtiges Geschenk für Leverkusen, dass Boniface doch nicht gewechselt ist, weil wenn er fit ist, glaube ich schon, dass er ein sehr, sehr guter Bundesliga-Stürmer ist. Das hat er ja auch schon bewiesen. Und das macht Leverkusen eher besser als schlechter. Und ich glaube, ich habe keinen Zweifel daran, gerade Xabi Alonso, wenn du ihn als Trainer hast, dass er solche Spieler dann auch relativ schnell wieder zum Team holt und einstellt. Und das hat er jetzt bereits bewiesen am Wochenende. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich, dass er auch direkt von Beginn an gespielt hat und getroffen hat.
Ja, denke ich auch. Er wird sich nicht hängen lassen. Anders wie andere Spieler vielleicht früher oder sonst so. Ja, und dann ist am Mittwoch das Rhein-Derby dann gegen den ersten FC Köln, wo wir auch dann quasi zum Abschluss schon bei der zweiten Liga wären, Sören. Du kannst ja gerne die Kölner schon mal aufgreifen.
Ja, ein dreckiger Sieg in Braunschweig, 2-1. Gerade im zweiten Durchgang, glaube ich, war Köln schon die klar bessere Mannschaft. Haben das ja in der ersten Halbzeit schon gedreht, den einzelnen Rückstand. Und sie treten im Moment halt so auf, wie ein Aufsteiger auftritt und sammeln da fleißig Punkte, auch wenn es knapp ist. Sie sind zu Recht Tabellenführer, haben sich jetzt auch nochmal verstärkt mit einer richtigen Nummer 9. Und sie sind auf einem guten Weg, wirken sehr stabil, anders als in den Vorjahren. Von daher glaube ich schon, dass es da sicherlich darauf hinauslaufen wird, dass sie aufsteigen.
Und bei dir, Fabi, müssen wir wahrscheinlich an dem Wochenende auf jeden Fall den ersten FC Kaiserslautern hervorheben.
Ja, die heute auch noch eigentlich sehr, sehr gute News bekommen haben. Ich glaube, Ache war auf dem Absprung oder auf dem Weg Richtung, Premier League, glaube ich?
Ja. Nee, ja. Italien, nach Como war der.
Nach Como, genau, für knapp 10 Millionen. Das hat sich zerschlagen, das heißt.
Wirklich?
Okay. Ja. Oh. Ist vom Tisch. Das sind sehr, sehr gute Nachrichten für Kaiserslautern und von daher bleiben sie oben dran. An sich, ja, es ist ganz, ganz eng nach wie vor beieinander. Ich würde auch die Magdeburger ein bisschen überraschend, die förmlich die Schalker auseinandergenommen haben zu Hause. Ja, das ist super spannend in der zweiten Liga. Ich glaube aber schon, dass der FC sich jetzt langsam aber sicher dann auch als Tabellenführer absetzen wird. Das ist so meine Vermutung.
Okay. Ja, dann hatten wir noch ein unterhaltsames Nordduell zwischen dem HSV und Hannover 96. Da war es dann am Ende ein Freistoß von Dompe, der den HSV das 2-2 rettet. Vorher noch Hannover, hatte noch Matondo, den wir ja noch von Schalke früher kennen, hatte da einen guten Einstand geliefert, ein Türchen gemacht. Was haben wir dann noch? Fortuna Düsseldorf in einem ziemlich abwechslungsreichen Spiel. Ich war im Stadion. Es war wieder, mal wieder ein Unding, die Fortuna. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Wo war es jetzt nochmal? Glück. ich glaube, das dritte Spiel in Folge, wo sie zwei Tore kassieren und insgesamt daraus 7 Punkte holen. Also sprich jetzt zumindest für die Qualität des Sturms, aber da haben sie wirklich Glück gehabt bei dem 3-2. Die Ulmer waren da wirklich mindestens auf Augenhöhe, hatten auch reichlich Chancen bei dem Spiel. Also eine Punkteteilung wäre für die Ulmer auf jeden Fall mehr als gerecht gewesen. Ja, der KSC, der lässt auch so ein bisschen nach, 2-2 gegen Elversberg. Ja, und ansonsten war das so das Thema mit der zweiten Liga, würde ich sagen. Ne? So, dann haben wir für heute eigentlich schon fast alles durch. Pokal steht an, Fabi, das ist auch wieder ein totaler Schwachsinn. Über zwei Wochen, nee, noch nicht mal, noch länger sogar, über 4 Wochen gestreckt.
Also, im ganzen Februar, ja.
Im ganzen Februar, dazwischen die Champions League Playoffs, also wer sich sowas hat einfallen lassen, auch lächerlich. Somit kommen wir dann Dienstag zum Spiel VfB gegen Augsburg in voller Länge. Da gehe ich mal vor.
3-0.
Sieg des VfB aus Sörn. Die Leverkusener Derby ist immer was Besonderes.
Ja, sie setzen sich durch. 3-1.
3-1. Das klingt doch ziemlich deutlich. Gut, und dann haben wir die Gewinner des Spieltages für heute.
Für mich Victor Boniface. Ganz einfach. Ich glaube, nach so einer Woche in der Startelf zu stehen, direkt zu treffen, für mich ganz klar der Gewinner des Spieltags.
Okay. Für mich die Borussia aus Gladbach tatsächlich, weil sie ein vermeintliches Spitzenspiel gewonnen haben und nah dran sind an den internationalen Plätzen.
Okay. Und für mich ist es der FC Magdeburg, der jetzt schon sein drittes Auswärtsspiel in Folge mit 5-2 gewinnt und gleichzeitig auch noch, jetzt habe ich den Namen vergessen, Martin Kaas mit seinem Viererpack. Ja. Hat jetzt in den letzten 3 Wochen einen Viererpack, einen Dreierpack und einen Doppelpack gezogen. Also on fire, der Junge. Mal gucken, wie lange er in Magdeburg spielen wird. Ja, Jungs, diese Woche haben wir, glaube ich, dann außer Pokal nichts Besonderes. Aber das hält uns ja trotzdem nicht davon ab, Fußball zu schauen. Sonst noch irgendwas, Fabi? Die Blicke gehen gen Super Bowl. Mal gucken, wie fit du nächste Woche Montag bist zu der Zeit.
Ja, absolut, tatsächlich. Wird richtig heiß werden. Bin ja für die Eagles dieses Jahr, natürlich. Mhm. Wird ein super spannendes Spiel, kann ich euch nur empfehlen, zu gucken.
Okay.
Wird der Hammer.
So, favorisiert die Halbzeit schon?
Weder noch. Das Event wird mich nicht in den Bann ziehen. Tut mir leid.
Okay, alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche Montag, Jungs. Schöne
Restwoche
noch.
Ciao, ciao. Tschüss.
Ciao. Tschüss.